Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Scheufens und zu dieser Folge von Schneller Schlau haben wir nochmal Gernot Krömer eingeladen. In der ersten Folge hatte er erzählt, dass er analoger Astronaut ist. In der zweiten Folge hatte er erzählt, dass er Raumanzüge entwickelt. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Projekt, das er macht. Nämlich vor kurzem konnten wir uns darüber freuen, dass sein Satellit ins All gestartet ist. Denn mit dem österreichischen Weltraumforum hat er den Adler entwickelt. Den vierten österreichischen Weltraumsatelliten. Gernot, erklär mal, was soll der Satellit da oben machen?
Es geht um Weltraumschrott. Space Debris, das ist so ein bisschen ein relativ neues Kapitel in der Raumfahrt, wo wir gesehen haben, nachdem über 6000 Raketen schon gestartet sind, dass irgendwann einmal oben in der nahen Erdumlaufbahn tatsächlich es ein bisschen eng wird. Und zwar irgendwelche nicht mehr funktionierenden Weltraumsatelliten, irgendwelche Bruchteile von Raketenoberstufen, irgendwelche Lacksplitter etc., die dort oben herumkreisen. Und jetzt mag man zwar meinen, der Weltraum ist unendlich groß, diese unendlichen Weiten von Star Trek, aber es gibt tatsächlich vor allem nahe der Erdumlaufbahn Orte, wo es ein bisschen enger wird, weil dort die meisten Satelliten, sprich Starlink und Co., sich herumtreiben. Und wenn jetzt so ein kleines Teilchen mit ein paar Kilometer pro Sekunde, wir reden hier von Geschwindigkeiten von bis zu 15 Kilometern pro Sekunde, auf einen Satelliten eintreffen, dann kann das katastrophale Auswirkungen haben. Man muss sich vorstellen, ein Objekt mit einem Zentimeter Größe hat die Schlagkraft von einer kleinen Kanonenkugel. Ein Objekt von 10 cm ist im Prinzip eine Dampflok, die über einen drüber fährt halt. Das heißt, dort oben wird es enger und dreckiger. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann kann es passieren, dass wir den Zugang zum nahen Erdweltraum für zukünftige Generationen schwieriger machen, wenn nicht fast verunmöglichen. Weil, wenn zu viel rumfliegt dort oben, dann sind die Lebensdauer von den Satelliten so stark verkürzt, dass es nicht mehr auszahlt, ökonomisch einen Satelliten oben zu haben.
Es ist erstmal ein sehr deprimierender Gedanke, dass der Mensch nicht nur die Erde vermüllt, sondern offenbar auch noch den Weltraum. Jetzt gibt es, ich habe mal nachgeschaut, zwischen 6.000 und 7.000 Satelliten da oben. Nicht alle von denen sind aktiv, also ungefähr 4.000 sind aktiv. Die sollte man doch eigentlich überblicken können. Also 4.000 Objekte im All sind doch jetzt nicht das Problem, oder?
Richtig, genau. Das betrifft immer die großen Objekte. Es gibt eine vielfache Zahl von kleinen Teilchen. Wir reden da von circa größenordnungsmäßig 150 Millionen Teilchen, die ungefähr Millimeter groß sind. Und immer wenn ich um eine Größenordnung kleiner werde bei den Objekten, dann wird sich die Zahl verzehnfachen ungefähr. Und weil ich gesagt habe, große Objekte sind sowieso das Armageddon für einen Satellitenbetreiber. Auch die kleineren können da lästig werden. Der Knackpunkt ist der also, dass wir letzten Endes nicht wissen, wie viel von diesen kleinen Bröckchen da oben rumschwirren. Da kommt Adler 1 ins Spiel, den wir also vor kurzem erst mit Virgin Orbit von einer umgebauten Boeing 747, an deren Tragfläche eine Rakete angeflanscht war, gestartet haben. Und der fliegt jetzt in 500 Kilometer Höhe, sonnensynchron um die Erde rundum. Und das ist nichts anderes wie ein Kleinsatellit mit einem fliegenden Mikrofon. Ja, es gibt ein Mikrofon im Weltraum.
Okay, ein Mikrofon im All, da stelle ich mir direkt Fragen. Im All ist ja eigentlich überhaupt keine Atmosphäre, man kann eigentlich gar nichts hören. Sag mir nochmal ganz kurz, diese kleinen Teilchen, was ist denn das jetzt, wenn es keine Satelliten sind? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist das ganze, entschuldigen Ausdruck, Dreckszeug, was passiert, wenn sich zum Beispiel Stufen von Raketen trennen. Gibt es da und dort Lacksplitter, irgendwo eine Feder, was sich löst, einen kleinen Bolzen, was runtergeht, oder wir haben Satellitkollisionen, wo einfach Millionen von Teilchen weggesprengt werden können. Unverbrannter Treibstoff ist ein nicht vernachlässiger Teil, sondern der Slush. Das ist im Prinzip nichts anderes wie gefrorenes Raketentreibstoff-Pellets sozusagen, und die können von ein paar Millimeter bis ein paar Zentimeter groß werden und bei diesen Temperaturen, wenn es kalt ist, wirklich zu Geschossen gefrieren. Und das in Summe macht genau das beste Friedzeug aus. Das heißt, jedes Teil, was dort oben fliegt und keine Funktion hat, ist definitionsgemäß Weltraumschrott.
Okay, Millionen kleine Teilchen, die Millimeter groß sind.
Ganz genau.
Und die wollt ihr jetzt mit einem Mikrofon detektieren. Wie soll das denn funktionieren?
Genau. Tja, das ist ganz eine simple Technik eigentlich. Und zwar, da geht es um sogenannte piezoelektrischen Folien. Das klingt ein bisschen kompliziert, hat aber jeder in seinem Lautsprecher drinnen. Und zwar, wenn man einen Kunststoff hat, der mit Halbleitern beschichtet ist und einen Strom durchschickt, dann kann der Kunststoff zum Vibrieren anfangen. Sprich, man hat einen Lautsprecher. Oder umgekehrt, man hat im Prinzip eine mechanische Belastung, wie durch einen Schall, der auf ein Mikrofon übertragen wird. Und wenn da piezoelektrische Elemente drinnen sind, gibt es ein bisschen Strom. Dazu brauche ich natürlich Luft, dass der Schall sich übertragen kann. Was wir hier messen ist, ist direkter Impact auf der Folie. Das heißt, wenn so ein kleines Teilchen mit hohen Geschwindigkeiten auf die Folie einschlägt, wir reden hier von 10, 50, 100 Mikrometer kleinen Teilchen, die man mit freiem Auge kaum mehr erkennen kann, dann ist der mechanische Impact so groß, dass die piezoelektrische Folie angeregt wird, mechanisch zum Schwingen, und das führt zu einer Spannungsschwankung. Genau die messen wir, das können wir sehr genau messen. Wir können sogar aus dem Schwingungsverhalten der piezoelektrischen Folien auf die Energieverteilung messen, also rückschließen, wie viel da an Energie dahinter gesteckt ist, und diese Daten werden zur Erde runtergefunkt. Gemeinsam mit einem zweiten Instrument, wo wir ein kleines Kurzstreckenradar mit an Bord haben. Das ist im Prinzip so wie eine Einparkhilfe vom Auto, nur eben Weltraum qualifiziert. Und die jetzt statt dem Nachbarauto beim Parkplatz eben sagt, aha, da ist jetzt gerade ein Weltraumschrott vorbeigeflogen. Und da haben wir ein ganzes Netzwerk an Bodenstationen, wo die Daten runtergeladen werden können. Circa ein Jahr wird Adler 1 in der Umlaufbahn bleiben, in 500 Kilometer Höhe, und einmal Pilotdaten liefern. Und der Sinn dahinter ist der, dass wir die theoretischen Modelle verbessern. Weil da haben wir ein bisschen ein Skelett im Schrank der Raumfahrttechniker, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das heißt, man weiß einfach noch viel zu wenig über diesen Weltraumschrott.
Ganz genau. Das ist genau das Problem. Also die Sache ist die, wir hatten natürlich auch Messungen von Objekten, die längere Zeit in der Umlaufbahn gewesen sind. Oder wenn ein Space Shuttle wieder aus der Umlaufbahn zurückgekommen ist, hat man die Oberflächen sehr genau nach Mikroimpakten untersucht, um die Statistiken zu verbessern. Das Problem ist, die letzte Shuttle-Mission ist schon über ein Jahrzehnt wieder zurück. Das heißt, dass diese Daten veraltet sind. Und wenn man sich gleichzeitig anschaut, wie viele Hunderte von Satelliten in den letzten paar Jahren gestartet sind, dann kann man nur mit Ohrenschlackern erahnen, was sich da oben gerade abspielt. Das Problem ist, wir wissen es nicht im Detail. Es ist ein dynamischer Blindflug sozusagen. Und deswegen sind die In-Situ-Daten so extrem wichtig, um gerade für die kleine Population von den vielen, vielen zahlreichen kleinen Schrottteilchen ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was da oben rumschwirrt.
Der Gedanke, dass damals die Astronauten mit den Space Shuttles runtergeflogen sind und dabei so, ja, nicht zensiert worden, aber so viel dagegen geknallt ist, dass man es dann einzeln gezählt hat, das finde ich schon sehr beunruhigend, den Gedanken. Okay, also man weiß dann hoffentlich dank Adler, wie viel Teilchen da oben ungefähr sind, weil es dann eben dieses Mikrofon hat, beziehungsweise das dann eben detektieren kann, wie viele sich drumherum befinden. Jetzt ist ja das Spannende, du hast diesen Satelliten mitentwickelt. Es war, wie gesagt, der vierte österreichische Satellit, der gechartet ist. Wie entwickelt man einen Satelliten? Wie baut man sowas?
Ah, wow, das ist ein komplexes Biest. Weil egal, ob der Satellit eine Tonne schwer ist oder nur einen Kilogramm schwer ist, er braucht ähnliche Substimme. Man braucht eine Energiequelle, man braucht ein Kommunikationsmodul, man braucht einen Bordcomputer, man muss das Thermal durchrechnen, etc. etc. Das heißt, es gibt so Prozessvorgaben oder so Studienempfehlungen, wie man sowas herangeht. Wie könnte denn ein Messgerät ausschauen, was solche, in dem Fall das beste Debris-Teilchen, detektieren kann? Und dann kommt sogar der Rattenschwanz an, okay, so groß muss das Gerät sein, auf was für Art von Satellit können wir es auslegen, können wir welche bestehenden Bauteile hernehmen, man sagt, man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, sondern auf welche Raketenträger geht man rauf, mit wem kann man Startverhandlungen führen, man braucht Orbitalslots, man braucht Frequenzbewilligungen und so weiter. Da haben wir gesehen, wenn wir das jetzt rein in Österreich machen würden, ist das nicht wirklich effizient. Wir haben also, es gibt ein österreichisches Weltraumgesetz halt, das sehr, sehr umfangreich und detailliert ist, was für diese Art von Projekten einfach ungeeignet ist. Der Grund, warum in Österreich so wenig Kleinsatelliten gestartet werden im Vergleich zu anderen Ländern wie Luxemburg zum Beispiel. Und der Knackpunkt ist, dass wir gesagt haben, okay, da machen wir es halt nicht unter österreichischer Flagge, sondern dann sozusagen mit anderen Flaggen fliegen, weil es einfacher geht. Und wir konnten damit ein Projekt realisieren, was im Prinzip nur ein Jahr von der Idee bis zur Realisierung gebraucht hat. Das ist wirklich rekordverdächtig, ja. Und genauso auch beim Start, sodass wir sehr kurzfristig dann auf Virgin Orbit umgestiegen sind, das Ableger von Virgin Galactic, was diese Touristenflüge anbieten. Und die haben aus den Virgin Galactic raus Spin-off haben sie gesehen, hoppla, oh, wir haben zufälligerweise eine alte Boeing 747 rumstehen. lass uns dort auch einen Raketenträger bauen. Und es ist, also mir wackeln jetzt noch die Ohren, wenn ich dran denke. Die hatten die Rakete schon fertig implementiert mit allen Nutzlasten, was sonst mitgeflogen wären, an Bord. Da haben wir gesagt, können wir nicht vielleicht doch mitfliegen? Und die haben, muss ich vorstellen, da hängt die Rakete an der Tragfläche von der Boeing 747 dran, fix fertig zum Starten, und da kommt Spire und ÖWF und Findus, die sagen, dürfen wir bitte auch noch mit. Ja? Und die sind da mit einem Container um den Tragfläche herumgeflogen, hat das die Raketenspitze in den Container reinzeigt, mit einem Loch drin natürlich halt, siegeln das ab, machen drin einen Reihenraum und dann, während die Rakete am Flügel von der Boeing 747 dranhängt, machen die Raketenspitze auf, geben unsere Nutzlast drauf, machen wieder zu, fahren weg und fertig. Innerhalb von 36 Stunden. Also das ist eine Geschwindigkeit und ein Operationsmodus, der in der Raumfahrt unheard of ist. Ja. Also wir sprechen im Kontext eigentlich auch nicht mehr von New Space, der Begriff ist schon wieder veraltet, sondern von Fast Space, und der Name sagt eh schon alles.
Ich finde es bewundernswert, dass ihr es geschafft habt, innerhalb eines Jahres quasi Adler zu realisieren. Das klingt aber auch schon so, als ob es eben mittlerweile auch ein ganz gutes, eine gute Industrie da gibt. Also, dass man große Teile eines Satelliten schon aufkaufen kann, dass es alles schon fix quasi im Internet orderbar ist, und dass man auch so einen Flug, wie eine Flugreise nach New York, bucht man halt einfach eine Flugreise ins Weltall. Ja. Sodass man dann
Space Taxi.
Sodass man sich eigentlich nur noch auf den Inhalt konzentrieren muss, nämlich das Projekt, das man eigentlich machen möchte. Habt ihr Adler auch auf irgendeine Art und Weise getestet, dass ihr sicher seid, das kann wirklich all die Sachen, was ausgesetzt ist im Weltall, auch aushalten kann?
Oh ja. Wir waren wirklich gemein zu dem armen Ding da. Also jeder Satellit, der fliegt, muss ja auch auf Herz und Nieren geprüft werden. Das heißt, wir müssen im Wesentlichen die Flugbedingungen wieder erschaffen können, die auch im Weltraum dann zum Tragen kommen. Sprich, Temperaturschwankungen, Vibrationsbelastungen beim Start. Wir können nämlich Operationen am offenen Herzen machen. Sprich, wir können Over-the-Air-Updates machen, wo wir Software-Updates machen, Firmware-Updates, während das Ding schon im Weltraum ist, wenn wir auf irgendwas draufkommen sollten. Das heißt, der Satellit oder ein technischer Vorläufer davon, ein sogenanntes Engineering Model, das wird auf Herz und Nieren getestet, bis wirklich die ersten Bolzen fliegen sozusagen. Und erst dann, wenn wir wissen, wo es bricht, dann wissen wir, wie weit das Ding belastbar ist. Und dann gibt es ein Flight Model, was ident gebaut wird, aber nicht ganz so hart getestet wird. Und der kommt dann auf den Satelliten drauf, sozusagen.
Okay, also ihr hattet zwei Modelle und eins habt ihr so lange kaputt gemacht, bis ihr wusstet, wo die Schwachstellen sind.
Also wir haben mehr als eines kaputt gemacht, ja. Also und manchmal ist wirklich das Herz geblutet. So, da hat man ein Ding, an dem arbeitet man mit viel Liebe, Aufopferung und Know-how dahinter. Und dann weiß man, okay, sorry, Junge, du wirst das Ende vom Tag nicht sehen, ja, aber es muss sein.
Du hast gesagt, Adler wird ein Jahr im Weltraum sein. Und was passiert dann? Was sind dann die nächsten Pläne?
Genau. Also Adler 1 wird dann nicht zur Weltraumschrott werden, um das gleich vorwegzunehmen, sondern wird als Sternschnuppe verglühen. Das heißt, wenn man dann im Ende 2022 am Dezemberabend dann eine Sternschnuppe sieht, ist vielleicht das keine echte Sternschnuppe gewesen, sondern der Adler 1, wer weiß. Die Ziffer 1 lässt sich auch noch ersetzen durch andere Ziffern, und tatsächlich sind wir bereits beim Überlegen wegen einer Nachfolgemission Adler 2 und dann Adler 3, 4, 5, wer weiß. Das heißt, Adler 1 soll damit zeigen, dass die Technologie prinzipiell funktioniert. Da sind wir jetzt gerade beim Messen dabei, und wenn es was zu berichten gibt, dann machen die Öffentlichkeit gehen damit. Adler 2 wird da schon ein bisschen genauer sein, bessere Detektortechnologie auch haben und ein bisschen präziser messen halt. Das wird sich jetzt noch im nächsten Test dann rauszeigen, wie genau das geht. Aber wir möchten tatsächlich hier helfen, dass die theoretischen Simulationsmodelle von unseren ganz, ganz toll qualifizierten Kollegen bei der ESA abgedatet werden können und einfach eine Ground Truth bekommen aus der Umlaufbahn sozusagen. Und meine Vision wäre die, dass es eine Entscheidungshilfe auch sein kann, solche Messungen, wie man in Zukunft am besten Weltraumschrott vermeiden kann. Einerseits durch Ingenieurstechnik, dass man die Produktion von Weltraumschrott mal minimiert durch die Verwendung von entsprechenden Materialien. Das kann aber auch regulativ sein, dass man sagt, Satellitenbetreiber bekommen die Auflage, Weltraumschrott zu minimieren, zum Beispiel, indem sie verpflichtet werden, einen Teil vom Resttreibstoff eines Satelliten zu verwenden, um einen Satelliten kontrolliert zum Absturz zu bringen oder in sogenannten Friedhofsorbit zu bringen. Da gibt es tatsächlich solche Friedhofsorbits, die also kaum benutzt werden, wo also Schrott gelagert werden kann, wie einfach Müllhalde sozusagen. Oder aber auch, dass man auch monetieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel wieder Antisatellitentests gemacht werden, wenn eine Nation wie China oder wie Russland jetzt vor kurzem oder auch die USA haben es auch schon gemacht, eigene Satelliten für Waffenzwecke abschießen, für Testzwecke, dass man hier eine Überwachungsinfrastruktur hat, um zu sagen, hoppla, da ist was passiert. Damit solche Dinge, die an sich ja nicht sehr gutiert werden von der internationalen Gemeinde, auch entsprechend überwacht werden können. Das heißt auch, das Monitoring geht in alle Richtungen her.
Okay. Meine letzte Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den ganzen Weltraumschrott da wieder rauszuholen?
Puh, also die Zeit halt alle Wunden. Das heißt, wenn ich lange genug warten kann, wird der meiste Weltraumschrott wieder runterkommen. Das kann auch ein paar hunderttausend Jahre dauern, je nach Umlaufbahn. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man sich überlegt, ob man nicht einige von den größten Brocken zumindest runterbringt. Da reden wir von vielleicht 2, 3 große Satelliten jedes Jahr weniger, würde das Problem schon deutlich entschleunigen. Ja. Und was auch dazu kommt, man wird sich vielleicht mit in erster Linie Gedanken machen müssen, kann ich das Ding nicht ein bisschen vermeiden halt? Also muss ich wirklich jetzt zu Zehntausenden Satelliten raufbringen oder gibt es hier elegantere Möglichkeiten, eine Abdeckung zu erlauben für zum Beispiel globales Internet? Aber das ist eine Frage der Regulativen, da können wir nicht mehr mitreden, aber wir können zumindest helfen, die entsprechende Datengrundlage zu schaffen, denn für uns endet der Umweltschutz nicht mit der Oberkante der Erdatmosphäre.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Gernot. Wenn Adler 2 dann irgendwann startet, sind wir bestimmt auch wieder dabei. Dann reden wir nochmal.
Sehr gerne.
Wer noch mehr mitbekommen möchte von Gernot Krömer, dem empfehle ich unsere Wissenssendung auf ServusTV, PM Wissen. In Deutschland läuft sie jeden Mittwoch um 21.15 Uhr und in Österreich jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Nochmals vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal, Gernot.
Dankeschön.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.